Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Eigentlich wollte ich Markus Lanz stolz machen und den Talk heute hier richtig mit Streit starten und das neue The Witcher, von dem wir gerade einen fantastischen Trailer gesehen haben, frech als The Witcher 4 bezeichnen, obwohl ich weiß, dass die Devs das nicht mögen, weil öffentlich gesagt wurde, dass dieses Spiel nicht The Witcher 4 heißen würde. Und jetzt heißt es The Witcher 4. Also Skandale, Skandale. Aber dann beginnen wir halt einfach diesen Talk hier friedlich, denn es gibt jede Menge zu besprechen zu The Witcher 4. Und mit wem könnte man das besser machen als mit CD Projekt selbst? Ich habe zu Gast Miles und Philipp. Ja, ihr seid extra angereist hierher. Und an meiner Seite den Mann, der in der Kontroverse um den Namen von The Witcher 4 am ehesten verwickelt war, nämlich Maurice Weber.
Also von wegen friedlich, ne? Also der einzige Grund, warum das heute friedlich sein wird, ist, weil der Verantwortliche hier Leute vorschickt, Bauernopfer, und selbst nicht hier ist. Aber vor 2 Jahren schon wurde ich von Fabian Döhler, offensichtlich ein typischer PR-Lügner, auf Twitter kasteit, weil ich es Witcher 4 taufte. Und er hat damals ja noch zu Recht sogar mich kritisiert. Es heißt nicht Witcher 4. Und ich so, okay, Fabian, scheiße, du hast recht. Es wurde nicht so genannt. Das könnte ja jeden Namen haben. Jetzt gucken wir diesen Trailer. Und am Ende kommt einfach dieses Logo da rein.
Also haben wir doch Streit quasi jetzt.
Eigentlich ja nicht, weil die beiden hier haben mich ja nie dafür angegangen, auf die Art und Weise, wie es der unverschämte Herr Döhler getan hat. Aber ein Skandal ist es schon.
Also ich haue jetzt erstmal hier diesen Tisch kaputt.
Ja,
das dann, ist eine gute Idee.
Und dann machen wir weiter. Da können wir einen TikTok-Clip draus machen, das ist dann super. Genau, ihr seid jetzt extra hier angereist und habt uns den Trailer gezeigt. Wie ist das denn so, wenn man das neue Witcher in der Tasche hat? Reist man dann so mit einer Handschelle am Koffer oder so?
Das ist auf jeden Fall so ein Event, da lohnt es sich dann 2 Webers in einem Raum zu haben. Ja. Also da reicht einer nicht für. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr verrückt, weil wir dann, also ich weiß nicht, wie vor vielen, vielen Jahren, da war dann, glaube ich, da hat Fabian das ganze Material auf Festplatte und so rumgetragen. Jetzt weiß ich, ich habe selber einen USB-Stick gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich, so, der auch super nobel ist, und damit aber durch Deutschland irgendwie zu reisen, ist schon irgendwie komisch. Man ist so sich dieses USB-Sticks doch sehr bewusst, dass du da bist. Und ich glaube, dem Ryan mit dem Laptop ging das sehr ähnlich. Ja.
Ich meine, einer von euch hatte auch mal in einem Podcast erzählt, dass damals zu Cyberpunk-Entwicklungszeiten, als dann der Wechsel in die Pandemiezeit erfolgte, es eine Zeit gab, wo mehrere Taxis durch Warschau tourten, die Entwickler-PCs mit Cyberpunk-Builds dabei hatten, um die nach Hause zu bringen. Irgendwas in die Richtung. Ne?
Es war so, wir haben dann natürlich alle von zu Hause aus gearbeitet, und das Studio hat halt innerhalb von kürzester Zeit auf Full Remote umgewechselt, und ich sag mal, die logistische Mammutarbeit, die da gemacht worden ist, da ist halt eigentlich ein Wunder, dass da nicht mehr irgendwie so, also ich glaube, unser Security-Team war bestimmt nicht sehr glücklich mit all dem, aber es musste halt irgendwie gemacht werden. Ne?
Ja, sie haben es gut hingekriegt. Wir haben eigentlich alle damit drauf gewettet, dass irgendein PC geht bestimmt verloren.
Irgendein cleverer Taxifahrer erkennt, was er da im Auto hat.
Ja.
Das ist eigentlich auch Wenn ich das auf eBay versteigere.
Es ist erstaunlich, wie viel man doch dann so macht. Na, auch die T-Shirts hier. Also das war so, dass man dann so extra angezogen kommt. Ich glaube, du hattest so eine Situation am Flughafen dann irgendwie noch, wo du feststellst, ja, die Jacke ist ganz geil, bis dann die Security meinte, bitte einmal die Jacke ausziehen.
Ja, ich bin ein bisschen mit dem Rücken an der Wand gelaufen, weil halt hinten drauf natürlich das Logo vom Spiel ist.
Also es ist schon ganz witzig, was das mit einem macht, aber jetzt...
Kommen wir doch mal zum Thema hier. Der Ulay hat ganz viele Fragen hier vorbereitet.
Ja, also ich meine, wir können direkt reingehen mit der großen Streitfrage. Es heißt ja jetzt doch The Witcher 4, und wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr jetzt auch in dieser Zwischenposition seid, in der ja viele Franchises sind, die über viele Jahre laufen. Das letzte Witcher ist jetzt 9 Jahre her, ist unglaublich, also Witcher 3. Dass ihr auf der einen Seite natürlich eine neue Generation habt, die jetzt vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Witcher hatten oder vielleicht nur über die Netflix-Serie. Und auf der anderen Seite eben Fans von früher, ja, die das erste Witcher schon gespielt haben. Das heißt, es war ja sicher jetzt nicht einfach so eine Entscheidung, die man mal so eben getroffen hat, wie man das neue Witcher nennt. Warum heißt es denn The Witcher 4?
Also wir wollten einfach tatsächlich ein Statement machen. Also zum einen, wir haben natürlich, es sind sehr viele neue Leute jetzt Fans, die jetzt alt genug sind, um dann ein Witcher-Spiel zu spielen, die vielleicht beim letzten Spiel noch Kinder waren. Und wie bei The Witcher 3 Wild Hunt damals, wollten wir natürlich auch, dass neue Spieler dieses Spiel spielen können, ohne die vorherigen gespielt haben zu müssen. Und das ist natürlich so eine Regel, die wir immer beibehalten wollten. Aber gleichzeitig war es uns auch einfach wichtig zu sagen, es wird kein Reboot, es ist kein irgendwie so Seitenprojekt, es ist das offizielle nächste große Witcher-Spiel und dieses Spiel heißt eben The Witcher 4. Wir wollen natürlich jetzt auch eine neue Saga anfangen und das erste Witcher-Spiel damals hat keinen Untertitel gebraucht und deswegen haben wir jetzt gesagt, The Witcher 4 wird's und es reicht.
Ja, ist auch konsequent mit unseren anderen Titeln, wenn man jetzt auch Cyberpunk anguckt, da hat auch das...
Hatte auch eine Zahl im Namen.
Ja, aber und was für eine Zahl? Das war schon der 2077. Teil. Crazy. Ja. Aber im Vergleich zu Phantom Liberty zum Beispiel. Ne? Also und also ist es erstmal konsequent und zweitens ist es halt auch ein cooler Moment, also jetzt nicht in Bezug auf den Titel, aber so ganz generell so eine, ich sag mal, nochmal so wirklich sich zu überlegen, worum geht's denn eigentlich bei Witcher für uns, ne? Und so einfach zu überlegen, was der Kern dieser IP ist, wodurch die groß geworden ist und nochmal, ich sag mal, die Linse, durch die man so guckt, zu schärfen und dann einfach den besseren Blick darauf zu haben. Und das ist halt so, warum der Gedanke von einer neuen Saga zu sprechen irgendwie ganz cool ist. Und wie Philipp eben meinte, das nicht so als einfach nur Reboot zu sehen, sondern wirklich zu gucken, ey, worum geht's eigentlich so?
Es ist auch für uns so viel angenehmer, weil diese Unart, dass Spiele dann einfach nur wieder The Witcher heißen. Ja, ohne irgendwas. Und dann muss man immer dahinter schreiben, The Witcher 2000, wann immer es dann rauskommt, 26, ja, oder 27 oder was weiß ich. Das macht es sehr schwer, sich so durch die ganzen Spiele zu navigieren. Das heißt, eine 4 ist für uns zum Sortieren auf jeden Fall eine sehr angenehme Zahl.
Und natürlich auch, man darf es nicht vergessen, wir arbeiten alle in einer von Suchmaschinen dominierten Welt. es macht auch die Google-Optimierung leichter, weil gewisse Sachen, wie zum Beispiel eben Tomb Raider oder sowas, wenn jemand nach Tomb Raider googelt, welches meint er denn und solche Geschichten, gab es ja, also ich glaube ernsthaft, dass in solchen Firmen natürlich auch das eine Rolle spielt bei der Diskussion. Die witzigerweise schlechteste SEO-Optimierung, die ein Spiel hatte, war von Amazon, Crucible, das war dieser Shooter, weil es gab schon The Crucible, den Multiplayer-Modus von Destiny und der hat dieses eigentliche PvP-Shooter-Spiel geschlagen in Google-Optimierung. Deswegen alles richtig gemacht. Die Leute hätten es auch eh Witcher 4 genannt. Ne?
Ja, ich finde dabei dann auch immer so interessant, diesen Grad, den man als Studio, das mussten wir zu Witcher 3 auch machen, diesen Grad wandern, dass man halt neue Fans auch so sagen will oder suggerieren will, hey, es ist cool, ihr könnt mit diesem Spiel anfangen und ihr werdet euch wohlfühlen, sofern das Spiel das möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Ne? Aber gleichzeitig auch diese Kontinuität trotzdem zu wahren und so den Fans, also die jetzt schon seit längerem dabei sind, zu zeigen, hey, es geht hier schon weiter irgendwie, es gehört irgendwie zu einem größeren Ganzen irgendwie dazu. Und ich weiß noch, dass wir bei Witcher 3 damals das Logo nochmal geändert hatten, um die 3 so ein bisschen subtiler zu machen. Ne?
Das war halt die Titel noch raus. Das habe ich dabei mitgekriegt. Was für ein Schurkenstück von euch.
Genau. Ja, aber es ist halt eben, ne, und ich glaube, die 4 in unserem Logo ist ähnlich so, dass sie halt, ich sag mal, die ist da, aber auch nicht so vordergründig. Und das ist eben halt dieser Balanceakt, um halt zu suggerieren, hey, wir machen das halt für alle sozusagen.
Es ist aber auch wirklich so ein Ding, wir wollten nicht einfach sowas machen. Also es war auch tatsächlich nie in der, also wurde nie so diskutiert, dass wir es überhaupt machen würden, aber es ist nur The Witcher zu nennen. Also für uns ist einfach klar, es ist der 4. Teil und wir wollen auch nicht die 3 Teile, die vorher kamen, ersetzen, weil die sind uns wichtig, wir respektieren die. Sehr viele von uns, wir inklusive, haben an diesen Spielen gearbeitet. Das heißt, das ist das Nächste. Wir machen das, you know, das beste Witcher-Spiel, das wir machen können. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt sagen würden, ja, die anderen Spiele braucht ja kein Mensch. Wir nehmen einfach den Titel nochmal weg. Nee, es ist The Witcher 4. Und ich finde, das hat dann auch ein bisschen den Respekt für die vorherigen Spiele noch
ja,
da.
Ja, und ich meine, es dürfte ja auch, also gerade dieser Legacy-Ansatz, um es auf gut Deutsch zu sagen, dürfte ein unglaublich starker Hebel sein mit Ciri als neuer Hauptfigur, weil dahinter, wenn du die alten Spiele gespielt hast, ja unglaublich viel steckt. Also noch mehr, wenn du die Bücher gelesen hast
ja.
oder die Serie geschaut hast, aber eben auch durch The Witcher 3, wo sie eine prominente Rolle spielt. Gleichzeitig ist sie eben aber, markiert sie eben auch als neue Hauptfigur ein neues Kapitel. Könnt ihr ein bisschen drüber reden, so was euer Gedankenprozess war, Ciri da in den Mittelpunkt zu rücken? Weil ja. aus meiner Sicht, es war eine sehr logische Weiterentwicklung, aber ja nicht die einzig mögliche.
Ich glaube, es war so ein bisschen auch eins der offensten Geheimnisse in der Gaming-Industrie. Und dann gab es ja nicht offiziell verraten, aber so alle war so, ja, natürlich, also es ist so unglaublich offensichtlich. Genau.
Ja, ich glaube, es spricht halt auch irgendwie so dafür, wie, also ob das so ist oder nicht, das lassen wir so da stehen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, das spricht schon so ein bisschen dafür, wie natürlich also und organisch dann dieser wie sagt man das so, dieser Legacy-Wechsel dann da irgendwie so ist. Ich würde sagen, da würdest du mich wahrscheinlich mal unterstützen, dass das Ciri tatsächlich einfach schon vorher zu den Hauptcharakteren nicht nur der Serie selbst, aber auch in Witcher 3 irgendwie gehörte. Auch sowohl in den Büchern, aber auch, ich bin mir nicht sicher, auch bei uns im Spiel schon als Witcher durch und durchweg mal so bezeichnet worden ist.
Ja, genau.
Und ja, also insofern ist es schon so, kann man schon fast sagen, es ist schon so relativ lange, dass man so drauf hinarbeitet, ne? Und in Blood and Wine ist es jetzt so, dass Geralt halt so sein Schwert niederlegt. Und dann vom Ende von Witcher 3, wenn ich mich recht entsinne, haben wir diesen Moment, wo halt auch, also je nach welches Ende das ihr bekommt, ne, dass Geralt so das Schwert sozusagen schon so weiterreicht an Ciri und sagt, ey, hier, ne,
jetzt. Es gibt vor allem auch diesen Moment, wo Ciri doch in den White Frost geht und dann ihm so sagt, so, das ist jetzt meine Geschichte, lass sie mich erzählen.
Ja.
Irgendwie, ich habe das genaue Zitat nicht mehr im Kopf, aber es ging sehr in die Richtung, glaube ich.
Ja, genau.
Deswegen finde ich sehr, sehr naheliegend.
Ja, und es sind alles so solche Details, auf die Philipp mit seinem Team halt echt besonders drauf achtet und eben guckt, dass diese Kontinuität sich da sehr organisch auch anfühlt. Ne? Aber genau. Es ist jetzt nicht was wir uns irgendwie jetzt spontan ausgedacht haben, wo wir sagen, oh mein Gott, wir machen jetzt den vierten Teil. Ciri,
also wieder Ciri, ich möchte eine Kritik anbringen. Ich bin zutiefst enttäuscht eigentlich, dass es nicht auf dem sie wird Kaiserin von Nilfgaard Ende aufbaut und ein Total War-artiges Reichsstrategie und RTS
so ein Management-RTS, ja genau, wo man Nilfgaard also, managt.
Wie könnt ihr euch da bitte rechtfertigen? Was soll das?
Dafür gibt's ja Mods für Crusader Kings 2 oder Crusader Kings 3. Ja. Also, nee, aber also wir haben auch wirklich gesagt, wie Miles gesagt hat, die Entscheidung ist nicht vor kurzem gefallen. Die ist schon so vor sehr langer Zeit gefallen, weil es war einfach so, unsere Spiele sind natürlich eine Fortsetzung der Bücher von Andrzej Sapkowski und da wurde Ciri einfach neben Geralt als zweiter Protagonist schon aufgebaut und Ciri wird auch am Ende der Bücher schon von Geralt Witcher genannt und natürlich dann mit The Witcher Wild Hunt mit Ciri als zweiten Protagonist, den man auch spielen konnte, haben wir natürlich das dann nochmal weiter so aufgebaut. Das heißt, für uns war es tatsächlich schon ein sehr, sehr logischer Schritt. Und wir haben damals, ich glaube, das haben wir sogar vor vielen Jahren noch besprochen, als dann Blood and Wine rauskam, haben wir auch gesagt, wir finden, es ist ein richtig schönes Ende erstmal, dass Geralt jetzt erstmal in Corvo Bianco
absolut, ja.
erstmal ein bisschen Ruhe haben kann. Und dann haben wir auch gesagt, für uns war der nächste Schritt tatsächlich offensichtlich.
Ich bin mir auch sicher, es wird Fans geben, die dann sagen, oh, ich hätte aber lieber wieder Geralt gespielt. Aber ich finde, wenn ein Charakter mal in einem Videospiel einen ordentlichen Abschluss bekommen hat, ohne dass er gestorben ist, dann halt Geralt. Und von daher finde ich das super. Aber wir haben ja jetzt schon über Entscheidungen gesprochen und Nilfgaard und so weiter. Und ich weiß, ihr könnt nicht so viel über das Spiel sprechen. Ja, wir haben den Ryan in der Regie sitzen und wenn wir irgendwann, dann der gießt Cola in die Regie. Ich muss da aufpassen, ja, aber offensichtlich habt ihr ja dann euch gesagt, wir nehmen einen gewissen Pfad aus Witcher 3 und greifen den auf. War das eine schwierige Entscheidung oder ist das was ihr auch reflektieren werdet im Spiel, dass ihr euch für einen Pfad entscheidet?
Ist tatsächlich was, das wir nicht so sagen können. Mhm. Also ich glaube, das ist was, das müssen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt
genau
klar machen, wie genau wir das so geplant haben.
You can't blame a guy for trying.
Mit solchen Mutmaßungen vorsichtig.
Genau. Okay. Ja, vielleicht wird es ja sein, dass alle Enden dann wahr sind.
Ich glaube, ich übernehme es einfach mal, dass ich hier auch eine Message rausschicke, weil es ist schon passiert, an alle Leute, die vielleicht auf Reddit oder sowas sich dieses Video nehmen und es dann zum Beispiel rein hypothetisch Englisch, ne, ins Polnische übersetzen. Achtet vielleicht drauf, dass ihr es auch richtig übersetzt und den armen Devs hier keine Versprechen in den Mund legen, die sie nicht gemacht haben. Based on a true story.
Ja.
Weil, ja, ich möchte nur mal festhalten, dass hier diese armen Devs konkret gesagt haben, dazu sagen wir noch nichts und das ist auch ihr gutes Recht.
Vielen Dank.
Dankeschön. Aber ich versuche es natürlich direkt mit den nächsten dreisten Fragen dafür.
Ohren wir.
Ja. Dafür sind wir genau, hier. Genau. Und zwar, das wurde immer auch schon ein bisschen angerissen in Sachen wie eurem Trailer-Breakdown und sowas, wo erwähnt wurde, es ist die Reise auf dem Weg zum Witcher-Werden, wurde da gesagt. Mhm. Wie ist denn jetzt konkret der Witcher-Status der Figur? Wir sehen ja ein paar Kräfte, die sie benutzt, wie, denke ich mal, hier verschiedene Zeichen werden benutzt.
Quen
sieht man zum Beispiel. Man sieht auch Kräfte, die nicht unbedingt ein bekanntes Zeichen sind, wie Blitz schießen. Man sieht noch nicht unbedingt so viel von den Kräften, die sie in Teil 3 hatte, wie wild durch die Gegend teleportieren. Wie sehr verrät uns dieser Trailer denn jetzt schon was über die Kräfte im Spiel und wie ist Siris Macht und Kräfte und Witcher-Status?
Gut geboren, da merkt man auch echt dran, dass wir mit Profis arbeiten. Das ist eine sehr scharfsinnige Frage. Die reichen wir einfach mal an Philipp weiter, weil er. Schön!
Also die Sache ist, was ich sagen kann, es sind alles sehr gute Fragen und wir haben über diese Fragen nachgedacht und die Fragen sind Teil der Story, die wir einfach erzählen. Also wie Sebastian in dem Breakdown wirklich gesagt hat, es ist eine Geschichte, wie Ciri zu einem wirklichen Witcher wird und viele Fragen, die natürlich dann Leute haben würden, oh, aber wie macht das denn Sinn? Wie hat sie das denn noch? Die greifen wir natürlich dann auch auf. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir ignorieren da nichts. Das heißt, was ich sagen kann, ist, sehr gute Frage.
Aber das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig, ne? Also, und das ist wirklich auch, weil du greifst es so ein bisschen vorweg, ne, dass halt so Leute sich da Fragen stellen können, ob das alles so Sinn ergibt innerhalb der Lore und allem. Und ich glaube, die Leute, die uns so über die Jahre vor allem begleitet haben und sich mit der Lore auskennen und wissen, wie wir damit umgehen, denen können wir auch nur sagen, dass wir unseren Respekt vor dem Quellmaterial nicht verloren haben. Und immer, ich sag mal, der Legacy, da sind wir ja schon wieder, so bewusst sind und versuchen, dem möglichst treu zu bleiben. Ne? Gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen als Entwickler, die eben auch, also ich sag mal so, ohne leichte kreative Freiheiten oder so, gäbe es Witcher 1 nicht. Ne? Also das ist halt so schon der Umstand, der von wegen Geralt jetzt
Spoiler. Kein Spoiler.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ich wollte hier, weil es viele Leute, die Bücher noch lesen müssen und müssen vor allem.
Ich vermute mal, auch die Sales einer gewissen Buchautorin werden sich jetzt nach dem Release des Trailers wieder erhöhen.
Ja, sei Dank. Ne? Also es ist ja auf jeden Fall eine Sache, die uns bewusst ist und wir müssen da einfach cool mit umgehen und da bin ich auch immer wieder beeindruckt, wie wir haben ja mittlerweile auch ein Lore-Team irgendwie so, da eben diese Kooperation funktioniert. Also wir haben schon innerhalb des Studios große Wachhunde sozusagen, die da wirklich aufpassen, dass das alles irgendwie passt. Und für uns sind das auch alles immer coole Möglichkeiten, uns selber diese Fragen zu stellen und zu gucken, wie man das eben gut beantworten kann.
Ja, also tatsächlich, was du auch gesagt hast, dass man natürlich auch ein bisschen sieht, dass Ciri noch mal ein bisschen mehr kann, vielleicht dann noch ein bisschen mehr geht, ist auch einer der Gründe, warum wir natürlich uns gedacht haben, dass sie nochmal ein interessanter Protagonist ist für ein neues Witcher-Spiel, weil wir natürlich auch den Spielern noch mal ein bisschen mehr geben wollen. Und wir sagen natürlich, wir machen immer noch richtige RPGs, Open-World-RPG, und dazu gehört natürlich auch, dass man dann ein bisschen seinen Charakter entwickeln kann. Und da gibt Ciri für uns relativ viel her. Und das ist natürlich dann auch ein Grund, warum sie für uns ein sehr guter Protagonist ist, einfach.
Ich würde vielleicht sogar noch mal reingehen, weil ich sehr diese, aber mit einer entspannteren Frage.
Jetzt bin ich der Bad Cop hier.
Weil auf so einer Metaebene finde ich halt das schon interessant, nach 3 Witcher-Spielen und so vielen Büchern, welche neuen Dimensionen man sich eben noch erschließen kann aus einer Story-Perspektive. Und was ich finde, was man im Trailer cool merkt, ist, dass Ciri ja doch eine andere Persönlichkeit hat als Geralt. Ja? Mhm. Was wäre natürlich jetzt auch sehr leicht, wenn man sagt, man kopiert im Prinzip den Charakterarchetypen, aber ich finde in der Herangehensweise, der Trailer erinnert ja sehr an den Trailer vom allerersten Witcher, dieser Cinematic mit der Striege, aus dem Buch wiederum, was ja dann im Witcher 1, glaube ich, eine Follow-up-Quest hatte. Mhm. Genau, aber da in diesem ursprünglichen Witcher 1-Trailer hat man ja von Geralts Persönlichkeit nicht so viel mitbekommen, finde ich, wie jetzt in dem, weil ich, also Ciri kommt halt deutlich, also sie hat so ein bisschen diese No-Nonsense-Attitude von auch einem Geralt. Ja, wenn sie dem jungen Mädchen sagt, jetzt geh zurück ins Dorf, kümmere dich erstmal um dich und dieser ganze Quatsch mit Göttern und so. Aber sie wirkt auch deutlich forscher und auch offensiver und sie hat so eine gewisse Wut, die halt so ein eher kaltschnäuziger Geralt dann nicht hatte. Deswegen würde mich halt in dem Kontext nochmal interessieren, was euch das eben auch aus einer Storytelling-Perspektive nochmal ermöglicht zu beleuchten im Witcher-Universum und ob auch diese Linse über Ciri auch so spannende neue Dimensionen aufzeigt.
Also das ist eine richtig gute Frage.
Danke.
Also bitte. Also es war zum Beispiel, ich fange jetzt mal mit Geralt an, wenn wir für Witcher Wild Hunt damals die Quest gemacht haben. Wollten wir natürlich auch immer diese, ich muss immer aufpassen mit dem Denglisch, weil wir immer so viel Englisch reden in der Firma, dass natürlich ich immer sofort auf Englisch anfange.
Aber ich glaube, man kann es dir verzeihen, weil es machen alle Devs und ich habe auch manchmal habe ich auch so, wenn wir Live-Interviews machen, kriege ich Kritik im Chat und ich glaube, man muss das Leuten erklären, auch deutsche Firmen entwickeln auf Englisch. Wenn ich den Siedler-Erfinder Volker Wertig im Stream habe, für Pioneers of Pagonia, der kennt die Namen seiner Spielmechaniken oft nicht auf Deutsch.
Ja, also genau.
Siedler. Ja, und weil selbst die auf Englisch
genau. So kleine Tension, sorry, das Krasse ist immer so, oftmals werden die deutschen Übersetzungen für Game-Features und so, die kommen auch erst später in der Entwicklung, also in der Lokalisierung, wenn da so mehr gemacht wird. Das heißt, es gibt so eine Zeit in der Entwicklung, die ist zum Beispiel jetzt, wo wir einfach gar nicht wissen, wie die deutsche Sprache auf unser Spiel so antwortet.
Genau.
Aber Philipp wollte diese tolle Frage beantworten.
Genau, also bei uns gibt es ja immer Choice and Consequence. Also man muss ja Wahlen treffen und muss dann die Konsequenzen tragen. Und da wussten wir, wenn wir so Quests mit Geralt gemacht haben, ziemlich genau so, wie weit Geralt gehen kann, in wie gut er sein kann und wie, sagen wir mal, harsch er sein kann. Weil Geralt ist natürlich kein Engel, aber er ist auch kein Teufel. Es ist kein RPG, wo man sich einen kompletten neuen Charakter macht. Geralt hat eben einen gewissen Spielraum. Und für Ciri mussten wir uns einen neuen Spielraum ein bisschen überlegen, weil sie ist natürlich einerseits die Tochter von Geralt, aber sie ist auch durch viele andere Sachen durchgegangen. Also Ciri hat auch öfters mal, zum Beispiel jetzt in den Büchern, gibt es eine sehr berühmte Szene, das ist jetzt für die richtigen Fans, Rose of Sherwood, gibt es eine Szene, wo Ciri und Geralt wirklich über Neutralität reden und Geralt Ciri halt erstmal erklärt, warum denn Neutralität so wichtig ist für einen Witcher und Ciri sagt halt, nee, ich will da reingehen, ich habe eine Meinung und ich muss da rein. Und solche Sachen geben uns dann natürlich auch so ein bisschen was zum Arbeiten, also wo wir dann auch wirklich sagen können, würde Geralt diese Wahl treffen? Müssten wir mal überlegen, aber vielleicht für Ciri macht es dann nochmal mehr Sinn. Also wir mussten uns auch wirklich nochmal so ein bisschen orientieren, wie das dann eigentlich passt, was ihren Charakter angeht.
Lustigerweise passt dann damit Ciri vielleicht aber auch ein bisschen besser sogar als Protagonistin eines Open-World-RPGs, weil ich finde, bei Geralt konnte man oft schon das Argument machen, so eigentlich sollte er sich mit dieser Nebenquest gar nicht abgeben. Er ist doch A, neutraler Witcher und B, eigentlich auf der Suche nach seiner Ziehtochter. Warum macht er diese Quest? Warum spielt er hier Gwent im Gasthaus? Während Ciri, wenn du so eine Persönlichkeit hast, die ein bisschen mehr, wenn sie Unrecht an der Straße sieht, muss sie reingehen, vielleicht auch besser passt. Wobei ja Geralt auch immer, das Lustige an Geralt war ja, dass er auch nicht ganz das war, was er beteuert hat. Er hat immer, ich bin super neutral, aber er konnte sich ja auch nie raushalten.
Also ich muss sagen, das Spannende für uns ist ja auch eben mit so einem neuen Hauptcharakter, also eben mit dem, was Philipp auch eben gesagt hat, es ist ja tatsächlich auch eine Lernkurve für uns, ne? Weil wir halt auch selber die Spielwelt jetzt jahrelang durch die Augen von einem Charakter beobachtet haben und es jetzt ein anderer ist, der halt eben anders denkt und auch teilweise anders handelt, in dem Fall auch noch deutlich jünger ist als Geralt, ne? Und vieles von den, ich sag mal, Lebenserfahrungen, die Geralt mittlerweile hat, teilweise noch nicht gemacht hat. Aber das macht es halt eben auch spannend, ich sag mal, Ciri dabei zu begleiten, wie sie quasi diese Lebenserfahrungen macht, ne? Und eben auch dieses, was worüber unser Game Director auch schon gesprochen hat, dieses Becoming Witcher irgendwie so mitzuerleben.
Genau. Und sowas wollten wir natürlich dann auch in diesem Trailer zeigen, dass halt man kann sich denken, dass eine gewisse Wahl eine gute Wahl ist und vielleicht, wenn man nicht genau aufgepasst hat, was denn eigentlich in diesem Dorf vor sich geht, was denn die Leute wirklich denken und man dann einfach reingeht in die Situation, dass es vielleicht nicht so gut ausgehen kann. Und das ist dann halt vielleicht auch was, das ein sehr erfahrener Witcher vielleicht schon gelernt hat und wo dann halt zum Beispiel Ciri und die Spiele jetzt nochmal durchgehen müssen.
Und wie sieht's mit dem Blick auf die Welt selbst aus? Weil da haben wir ja eben auch schon sehr, sehr viel exploriert in den drei Witcher-Spielen. Und ich finde, Witcher hatte ja immer diese doppelte Ebene, von wegen auf der einen Seite bist du sehr nah, sag ich mal, im Acker, also sehr nah bei den einfachen Leuten, sehr nah in den Alltagsproblemen. Es hat ja auch immer so eine sehr, ich finde, das sieht man im Trailer auch sehr schön, so dieses Alltägliche, da sind diese ganzen abergläubischen Leute, die halt dieses Mädchen in den Tod schicken. Auf der anderen Seite hast du in The Witcher auch immer Politik, ganze Reiche, die gegeneinander agieren und so. Und bei beidem haben wir eben schon sehr viel, sehr Interessantes gesehen mit der Zauberinloge, mit Nilfgaard und so weiter und so fort. Ich weiß, ihr könnt da noch nicht ins Detail gehen, aber gibt es vielleicht auf einer Metaebene was, wo ihr sagen könnt, ja, da nutzen wir die Chance, neue Aspekte der Witcher-Welt zu explorieren, statt jetzt, sag ich mal, vor allem so die etablierten Sachen aufzugreifen?
Also ich würde sagen, beides. Wir zeigen neue Sachen, aber uns ist es auch wirklich wichtig, die Basics, für die The Witcher wirklich steht, richtig zu machen. Und zum Beispiel jetzt in dem Trailer zeigen wir eine Situation, die ist eher klassisch. Ja. The Witcher ist ein Dorf weit weg von jeglicher Zivilisation, wo wirklich die alten Gebräuche und Glauben noch am Leben sind. Und man könnte natürlich diesen Trailer angucken und sagen, naja, sie opfern Menschen, die sind ja alle böse. Alles schlechte Menschen, alle Scheiße. Entschuldigung.
Jetzt können wir es nicht ausstrahlen.
Ja. Ups. Oh Mann, ey. Sponsoring ist schon mal weg.
Ja.
Nee, ja. Aber die Sache ist, wir machen es uns ja immer nicht so leicht. Und das ist das, was ich finde, unsere Witcher-Spiele auch immer wichtig macht. Dass natürlich, wenn man eine gewisse Empathie aufbringen kann, wie sind denn diese Leute aufgewachsen, unter was für Voraussetzungen, dass sie vielleicht so geworden sind. Und wenn man dann diese Empathie mitbringt, dann kann es natürlich auch sein, wenn man dann so eine Geschichte im Spiel erlebt, dass man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders mit denen umgehen kann.
Also ich würde nur anmerken, dass eure eigene Hauptfigur diese Empathie nicht zu haben scheint, die du hier vom Spieler einforderst, wenn man sich das Ende des Trailers anschaut. Also
es kommt drauf an. Also es ist ja ein bisschen offen. Und wir sagen immer, unser Beispiel ist immer, und jetzt hat der Spieler eine Choice, was er als nächstes macht nach quasi dem Ende des Trailers.
Ja, es ist tatsächlich auch immer diese Balance, ne, zwischen dem so den Neuen und dem Alten, die man irgendwie so gerecht werden muss und auch möchte, so neue Elemente hinzufügen. Also es wird neue Charakter geben, aber es wird auch alte Gesichter geben und sowas, ne. Da sind wir uns ja auch bewusst, dass wir da wirklich die Möglichkeit haben, von einem sehr, sehr reichhaltigen Universum so zu schöpfen. Für uns ist es halt eben genauso spannend. Das ist ja das Spannende an einem neuen Spiel auch immer, zu überlegen, okay, wie bauen wir jetzt auf? Na, was zeigen wir jetzt, was vielleicht frisch ist und was neu ist und so? Und da können wir natürlich noch nicht so wirklich in die Details gehen, weil wir uns jetzt bewusst auch ein bisschen bedeckter halten für eine Weile. Ne? Aber
warum das denn,
Miles? Nicht zu viel sagen.
Entwickler sagen, dass das immer ein sehr, sehr spannender Prozess ist für uns, auch der mit sehr, sehr viel Spaß verbunden ist. Ne? Und auch der Spannung natürlich, dass wenn wir dann doch irgendwann mal entscheiden, hey, jetzt sollen wir mehr davon zeigen, wie die Leute dann drauf reagieren. Und schön sind dann auch immer diese Momente, wenn die Leute sich nicht, ich sag mal, wenn die sich überrascht fühlen, ja, aber gleichzeitig nicht, also nicht negativ, sondern auf die positive Art und Weise.
Überrascht sein von der Hauptfigur,
glaube ich. Ja, wirklich. Wow. Ja. Und genauso ist es aber eben auch mit der Art und Weise, wie wir unsere Stories und alles strukturieren. Ne? Ich denke mal, dass dieser Aspekt von Dark Fantasy da wirklich super, super wichtig für uns ist. Und jetzt eben auch, das ist einer der Aspekte, wo ich vorhin gesagt habe, dass man nochmal sich so bewusst wird, worum geht's eigentlich für einen selber hier so um die IP und sowas. Und ich glaube, man sieht das ganz gut im Trailer, dass es halt keine, also im Regelfall keine rosa Regenbogenwelt ist, die zwar auch vorkommt in Blood and Wine, aber auch durchaus mal, also immer mit dieser mit diesem düsteren Grit so, der zugrunde liegt. Und das ist halt eine Sache, wo ich selber auch persönlich, ich glaube, eine Sache an der IP, wo ich sage, das ist echt cool und wo wir halt, ich glaube, immer in der Entwicklung auch den größten Spaß dran haben, also uns irgendwie darauf zu besinnen, hey, jetzt wie machen wir stereotypische Idee A. Weißt du, wenn wir jetzt von Witcher 3 reden, die Rapunzel im Turm. Aber wie geben wir dem noch halt diesen Witcher-Twist? Ne?
Ja, also ich kann auch ein Beispiel sagen, weil du hast gesagt, Witcher ist natürlich auch mit Eckern und den einfachen Leuten. Und da sind immer so Sachen, die uns zum Beispiel auch wichtig waren, in dem Trailer zu zeigen, die vielleicht immer gar nicht so offensichtlich sind. Weil natürlich, die Leute in Witcher sind manchmal auch ein bisschen überhöht. Aber was uns zum Beispiel wichtig ist, in The Witcher gehst du so oft in die kleinen Dörfer rein, dass wir einfach diese Dörfer und die Menschen, die in solchen mittelalterlichen Dörfern leben, einfach ernst nehmen wollen als echte Menschen. Und das ist immer tatsächlich, da gibt's ein Wort dafür, das mir gerade nicht einfällt in der Historik. Es gibt so ein gewisses Ding, dass Menschen heutzutage können sich sehr schlecht vorstellen, dass Menschen vor 600, 700, 800 Jahren echte Menschen waren. Dass die genau so viele Emotionen, Intelligenz in sich tragen konnten, wie wir heutzutage. Und es ist dann sehr schwer, sich so einfache Leute anzugucken und zu denken, oh, die könnten ja handeln wie ein echter Mensch, der wirklich so denkt. Weil wenn man natürlich immer so einfache Leute in den meisten Filmen, Videospielen sieht, dann sind die Peasants, die Dörfler immer entweder lustige Idioten oder ihnen geht's halt einfach nur schlecht die ganze Zeit und alles ist grau und es regnet. Und tatsächlich ist es halt gar nicht so. Das Mittelalter war bunt. Und zum Beispiel in dem Trailer zeigen wir auch Mjolni, die junge Frau, die geopfert werden soll, die geht nicht einfach hin, um abgeschlachtet zu werden. Da wird eine ganze Tradition draus gemacht. Die hat ein sehr traditionelles Kleid an, mit einem Schmuck wie für eine Hochzeit. Weil natürlich, wenn Menschen sowas Schreckliches machen müssen, wollen sie sich natürlich auch irgendwie zurechtlegen können, damit sie damit leben können. Sie wollen sich irgendwie zurechtlegen, dass ja, die Götter wollen sie ja so. Mhm. Wir machen eine Tradition draus. Das macht, dass wir den Rest des Jahres glücklich leben können. Und andernfalls kannst du ja nicht mit dir selbst leben. Und solche Kleinigkeiten, finde ich, sind zum Beispiel für Witcher immer sehr, sehr wichtig. Und die wollen wir auch wirklich beibehalten.
Ja. Auch dieser emotionale Tiefgang, würde ich sagen. Ne? Also es ist ja eben genau, wofür unser Studio so steht und also die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, halt wirklich jeden Tag, ich sag mal, zur Arbeit gehen, ist halt diese Darstellung von auch der Komplexität von Gefühlswelten. Ne? Wir haben halt früher immer gesagt, und das sagen wir auch heute, dass die Welt von Witcher eben nicht black and white ist, ne? Aber Shades of Grey, mittlerweile eine Sache, die man sehr viel hört, würde ich sagen. Aber wir versuchen halt wirklich auch immer auf den Kern zu bringen, so zu gucken, was bedeutet das eben? Und Philipp hatte eben auch die Situation in dem Dorf da angesprochen, ne, dass man so augenscheinlich so leicht verfallen kann in dieses, oh, die Dorfleute sind alle böse und was ist da irgendwie los? Aber ich glaube, das Spannende passiert dann eben, wenn man sich so in diesem Spiel mit den Leuten und den Thematiken da befasst und merkt, dass es alles deutlich nuancierter ist und die, wie Mjolni da jetzt eben auch, die Gefühlswelt von Leuten einfach deutlich komplexer ist. Also zum gleichen Teil ist sie so am Zelebrieren, aber gleichzeitig ist sie auch eindeutig, fühlt sie sich nicht so gut, ne? Und es ist eine Ehre, aber auch gleichzeitig ein Fluch irgendwie und da dem Spieler diese Situation so nahe zu bringen und den irgendwie das so ein bisschen erleben zu lassen, das ist halt irgendwie, glaube ich, auch der Reiz, den so ein Witcher-Game ausmacht.
Weil man ja auch zum Beispiel bei dem Vater merkt, dass der nicht einfach so gesagt hat, ja gut, dann muss meine Tochter halt gehen, sondern der weint ja und ist ja wirklich betroffen. Und ihr habt es auch ein bisschen angerissen, dass diese Quest ja durchaus auch im Spiel thematisiert wird. Und man weiß ja am Ende auch nicht, wie sie jetzt zu Tode gekommen ist. Also da werden ja bestimmt bewusst Dinge offen gelassen. Man sieht diesen einen Charakter, der Ciri dann ja auch als Hexerin erkennt. Das heißt, nehmen wir an, der kann dann auch in der Quest vielleicht eine größere Rolle spielen. Das heißt, es wird ja auch angedeutet im Trailer, dass es nicht so simpel ist, wie es dann aussieht.
Genau. Also die Sache ist auch, der Trailer ist es natürlich auf der Oberfläche eine relativ simple Geschichte. Und das ist auch ein bisschen unser Teaser, das natürlich dann, okay, und dann guck dir mal an, wie dann das wirklich passiert, wenn du wirklich reingehen kannst, weil dann steckt nochmal deutlich mehr dahinter. Mhm. Also es sind auch ein paar Hinweise im Trailer drin, das heißt, ich würde wirklich sagen, genau hingucken, da sind dann schon einige Antworten drin versteckt.
Auch im Breakdown hieß es ja, man kann sie im Spiel dann auch retten, wurde ja auch erwähnt. Also der Trailer ist auch nur eine Version, wie diese Quest ausgehen kann.
Möglich.
Ja. Möglich.
Hat sich denn eure Herangehensweise an so dieses Universum und die Welt geändert, dadurch, dass ihr jetzt von vornherein von der Trilogie sprecht? Also ich meine, die ersten beiden Witcher waren ja auch in dem Sinne hatten ja sehr starke Cliffhanger. Aber wenn man jetzt im Vorfeld schon sagt, wir kündigen die Projekte der nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre an, macht das was mit der Art und Weise, wie man an dieses Spiel rangeht? Oder an die Geschichte, an die Welt?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wir fokussieren uns natürlich zu 99% auf Witcher 4. Aber man weiß dann natürlich, okay, vielleicht legt man schon mal so ein paar oder sät man schon mal so ein paar Samen aus, die dann vielleicht später irgendwann nochmal kommen können. Also wir machen natürlich Spiele über Choice and Consequence und da ist es dann natürlich schon wichtig, dann auch schauen zu müssen, okay, wir denken ein bisschen länger. Weil zum Beispiel bei The Witcher Wild Hunt konnte man ja auch gewisse Sachen importieren aus den vorherigen Spielen, die dann auch wichtig waren. Also es ist nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal drüber nachdenken. Ja. Wir haben damals auch schon drüber nachgedacht, aber jetzt haben wir uns wirklich gesagt, okay, wir wollen jetzt ein bisschen langfristiger planen. Aber der Fokus ist auf jeden Fall auf The Witcher 4 gerade.
Weil man schon auch sagen muss, dass, obwohl man dann Sachen importieren konnte, die erste Witcher-Trilogie fühlt sich schon als Trilogie, finde ich, rückblickend etwas seltsam an, weil der erste Teil jetzt teilweise wirklich nur so noch sehr distanziert aufgegriffen wird und auch der King of the Wild Hunt ist im dritten Teil eigentlich eine andere Figur, als er im ersten Teil ist. Also finde ich auch interessant, wie das diesmal ist, weil ich meine, es hat, glaube ich, Witcher 1 niemand inklusive CD Projekt selber damit gerechnet, was daraus mal werden wird aus dieser Reihe. Und das merkst du, finde ich, auch Witcher 2 und 3 an, dass das nicht eine aus einem Guss perfekte geplante Trilogie war, die jetzt endlich in Witcher 3 zu ihrem geplanten Abschluss findet. Bin ich also auch gespannt, wie das wird, jetzt wo ihr da mal ein bisschen besser mit
ich lacht. Ich meine, so ein Aspekt, in dem uns das auf jeden Fall noch irgendwie beschäftigt ist, und das passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gesagt hast, ist eben technologisch. Ne? Also allein technologisch, was zwischen Witcher 1 und Witcher 3 so passiert ist im Studio mit Red Engine, da ist tatsächlich, da kann man schon einen Grund finden, warum das an Kontinuität vielleicht ein bisschen seltsam ist, wie du es sagst, oder nicht ganz so ideal, weil halt eben da die Technologie auch nicht so, ich sag mal, die Kontinuität zwischen den Engines, so Red Engine 1, 2 und 3, was weiß ich, sind alle so, da wurde einfach sehr viel neu gemacht. Ne? Und eine Sache, über die wir heutzutage auf jeden Fall viel mehr nachdenken, ist so, wie wir Features und Tools und so bauen, dass sie uns auch noch in der Zukunft erhalten bleiben können und eben auch auf lange, lange Sicht wir nochmal wieder drauf aufbauen können und eben eher zu einem schnelleren Entwicklungsfluss beitragen, als dass es uns eher die Arbeit auf lange Sicht schwerer macht.
Ja. Genau, man muss nicht unbedingt jedes Mal das Rad komplett neu erfinden. Haben wir bisher sehr oft gemacht. natürlich gerade machen wir es wieder, aber jetzt ist es wirklich so, vielleicht, wenn man jetzt mal langfristig plant, vielleicht in ein paar Jahren werden wir uns danken.
Ja, und ich finde, es gibt auch komplett Sinn, ne? Weil das irgendwie auf sich auf alles bezieht, was wir machen. Wir haben halt auch gelernt über die letzten Jahre über, ne? Vor allem in den letzten Jahren, würde ich sagen. Aber auch, ich meine, mittlerweile schaut das Studio auf 20 Jahre Spieleentwicklung so zurück. Und also was da an Skills, an Know-how aufgebaut worden ist in der Zeit, ne, und das tatsächlich auch im Studio existiert, das schlägt sich halt eben auf die Arbeit, die wir in der Zukunft machen werden, auch nieder. Und das gilt nicht nur für jetzt die Witcher-Reihe, sondern eben auch für Cyberpunk und unsere noch unangekündigten Projekte irgendwie. Also das ist alles alles von den Leuten, die sag mal, über lange Jahre da sind und auch irgendwie das Wissen ins Studio getragen haben, beflügelt.
Da habe ich direkt noch eine Follow-up-Frage, bevor der Hulei weiter sortieren kann. Aber
kein Kommentar. Das wirkt nur so, als hätten wir einen Plan.
Ja, also, das alles gut. Aber ich wollte da eh noch ein bisschen überreden, weil nicht nur das Studio, sondern auch ihr beide konkret habt ja Karriere gemacht, um es einfach mal so direkt auf den Punkt zu bringen. Naja. Wir haben uns ja, wir haben ja inzwischen hier schon diese traditionelle Gesprächsrunde. Zu jedem neuen Spiel von euch treffen wir uns hier wieder. Ja. Und in der Zeit seid ihr aufgestiegen dazu, das korrigiert mich, ihr jetzt beide eure jeweiligen Teams leitet bei Witcher 4, also Weltdesign und Questdesign. Und könnt damit auch jetzt deutlich mehr das Spiel selbst formen, noch auf einer High-Level-Ebene, also nicht nur einzelne Gebiete, Aufgaben, sondern, Miles, du bist sehr federführend, definierst, wie wird denn diese Welt aufgebaut? Philipp, du definierst, wie machen wir denn Quests? Wie ist das für euch gewesen, diese Reise über Witcher 3 und Cyberpunk? Und jetzt könnt ihr viel mehr mitgestalten, wie dieses Spiel grundlegend aussieht.
Also ich sag mal, ich habe das letztens, wir hatten unsere Weihnachtsfeier und ich hatte tatsächlich einige Gespräche mit so Leuten in Philips-Situationen und auch meiner, also wirklich so den alten Veteranen von Witcher 3, so vielen, und das Sentiment, was ich so für mich hatte und auch gemerkt habe, dass es so in vielen anderen Leuten so wiedergespiegelt ist, also wenn ich als Teenager mich so, also so Past Miles treffen würde, wenn ich erzählen würde, ey, du bist Lead-Level-Designer bei an Witcher 4 irgendwie, ne? Hast so ein Team an 12 Leuten oder so, mit denen haut ihr richtig auf die Kacke. Also also würde ich mir selber nicht glauben. Und zum großen Teil ist es halt wirklich, also ein Kindheitstraum, den ich hier leben kann, einfach Spieleentwickler zu sein, aber dann eben auch an so einem großen Projekt, auch das so viele tolle Fans hat, irgendwie so in der Form beteiligt zu sein. Aber gleichzeitig ist es auch super, super spannend, weil ich merke halt eben, und das kommt mit so, also für mich persönlich mit so einer riesigen Dankbarkeit und auch, also das Glücksgefühl, dass ich halt so merke, wie all diese Leute, ne, ich sag jetzt nicht Philipp, weil er direkt neben mir sitzt, aber auch Philipp.
ich weiß nicht, was er jetzt sagen will.
Also Kitek und so all diese Leute, ne, mit denen ich damals teilweise angefangen habe. Also wir haben also innerhalb des gleichen Jahres angefangen, gleich beide als Juniors, als Special, also wirklich ganz am Anfang der Nahrungskette. Einfach zu sehen, wie krass diese Leute teilweise geworden sind über die Jahre und was die an Know-how und Wissen mitbringen können und wie die an die Arbeit, die wir heutzutage machen, so rangehen, mit welchen Gedanken und mit welchen Augen und so, ne? Also für Qualität, das ist schon echt Wahnsinn. Und also tatsächlich ist es eins meiner Highlights und es tut mir so weh, dass ich da nicht wirklich in die Details gehen kann momentan. Aber ist.
Warum ist doch unter Freunden mal.
Ja, klar. Wir haben die Banane dabei. Es ist alles safe, wo die Banane ist. Also für mich ist es wirklich eines meiner Highlights, zu merken, wie krass besser das Team in der Durchführung von und auch der Konzipierung von neuen Ideen geworden ist und wirklich die Eingliederung von all den Wissen und den Erfahrungen, die wir jetzt so, also für mich persönlich seit 2013 mit Open World und allem irgendwie gemacht haben, dann jetzt nochmal in das neue Projekt fließen zu lassen und zu überlegen, okay, wie nutzen wir dieses Wissen, um halt nochmal was Geileres zu machen, das ist schon, also das ist einfach ein Privileg, also wirklich super cool.
Es gibt einem aber auch richtig viel Kontext, weil ich war ja lang Quest-Designer für The Witcher 3, die Expansion, Cyberpunk, und als Quest-Designer ist natürlich immer die eigene Quest die wichtigste. Und dann denkt man natürlich immer, wenn jetzt der Lead-Quest-Designer kommt oder der Quest-Director oder der Narrative-Director und die machen jetzt, du musst jetzt eine Änderung machen, Philipp. Nee, du musst das jetzt hier schneiden. Da denkt man immer so, ist man so genervt und so, oh, was wissen die denn? Das ist doch so wichtig hier, was labern die? Und das denkt jeder. Und ich habe dann teilweise, also mein vorheriger Director, der ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und habe immer gedacht, oh, manchmal nervt er mich und was hat er denn? Und warum werden solche Entscheidungen getroffen? Die sind doch dumm und die reden ja gar nicht miteinander. Und jetzt merke ich einfach, nee, die wussten schon, was sie gemacht haben. So ist es einfach.
Jetzt bist du derjenige, genau, den alle hassen.
Genau, wenn man dann einfach mal die ganzen Teams die Arbeit gucken muss. Das Quest-Team, das Cinematics-Team, das Story-Team, das Open-World-Team. Und es muss alles irgendwie passieren. Dann ist manchmal das große Ganze halt schon das Wichtigste. Und manchmal hat man dann gar nicht so viel Zeit für die einzelnen Sachen. Und da ist dann, was man manchmal früher richtig blöd fand und gedacht hat, oh, der Chef, der weiß doch nicht, was er macht. Denken wir so, naja, wusste vielleicht doch, was er macht. Ja. Und man merkt halt, dass man früher nicht unbedingt weiser war als die Leute. Das heißt, ich entschuldige mich an alle meine Chefs von vor 10 Jahren. Die wussten, was sie gemacht haben. Ja. Und die waren sehr gut in dem, was sie gemacht haben.
Ich glaube, so ein Fun Fact dahinter ist auch, da gibt's auch so eine wehleidige Seite dahinter, ne? Weil jetzt als Lead mache ich tatsächlich viele dieser Level gar nicht mehr selber, ne? Also es ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt mich hinzusetzen und mit Philipp zusammen eine Quest mit Location und allem irgendwie zu schrauben, sondern man hat sich dann schon das so ich war so angetan, dass man einfach diesen neuen Job hat, in dem man halt dafür sorgt, dass andere jetzt richtig abliefern können und die zu coachen und die irgendwie zu ermöglichen, da dieses Erfolgserlebnis zu haben, das man hat, wie, ich weiß nicht, Philipp mit seiner Parade-Quest aus Cyberpunk, ne? Also Quests, die an die unsere Fans sich noch lange erinnern und auch gerne zurückkehren und sagen, oh, das war einer der coolsten Momente im Spiel, ne? Das ist nicht länger unsere Aufgabe, irgendwie diese Erlebnisse selber zusammenzuschrauben und zu basteln, sondern eben dafür zu sorgen, dass die ganzen fleißigen und talentierten Designer und Designerinnen, die wir jetzt in unseren Teams haben, solche Erlebnisse für unsere Fans zusammenschrauben können. Ja. Und das ist eine ganz, ganz andere Art und Weise, wie man eben mit, ich sag mal, den Inhalten in unserem Spiel dann umgeht, wie man eben mit dem Team umgeht und wie man eben dann, wie Philipps auch sagte, so auf welcher höheren Ebene man das Ganze dann eben beobachten muss, um halt diesen Garten so wachsen zu lassen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber auch durchaus mit viel Druck verbunden, ne? Also, weil ich habe das, also eher Druck, den man sich so selber macht, ne? Weil man will ja, dass das alles richtig geil wird und ne, dass die Leute eben richtig abliefern können. Und Spieleentwicklung, genauso wie viele andere kreative Prozesse, sind langwierig, sind schwer. Weißt du, es ist nicht was, das halt einfach so, ach, jetzt haben wir eine geile Idee. Und dann ist sie da. Ne? Sondern es ist, oftmals startet man mit einer Idee, die man geil findet, wo man feststellt, ist sie nicht so wirklich, und dann geht ein langer, langer Prozess los, der eben wie dafür am Ende sorgt, dass sowas wie die Parade Quest da rauskommen kann.
Also sprich für dich selbst, meine Ideen sind immer von Anfang an gut.
Ja.
Jetzt okay. Kannst du es ja auch sagen, weil jetzt bist du der Chef. Ne? Wer entscheidet, ob sie gut sind? Du entscheidest. Und ich meine, Miles, ich würde dir auch nur mitgeben, du kannst jetzt dafür einfach dich mit den Lorbeeren von all deinen Schergen.
Ja, ich, ne?
Bei jeder Quest, wo jemand sagt, boah, das war die Quest von Witcher 4, kannst du sagen, ja gut, ich habe sie vielleicht nicht selber gemacht, aber sie ist unter meiner Herrschaft
entstanden. Ja, ich muss mir dann vielleicht noch ein paar Tipps
geben. Bei jeder Welt, genau. Du bist die Quest, du bist die Welt.
Ich hole mir bei dir noch mal ein paar Tipps ab, wie es so ist, dann so wirklich an der Front von allem zu stehen und so dann die Lorbeeren einzuheimsen.
Ja, das ist bei uns gar nicht so anders. Ich meine, ich bin jetzt auch seit 2 Jahren Redaktionsleiter und das ist eine ähnliche Entwicklung. Ne? Du bist halt nicht mehr die Person, die Artikel schreibt, du bist nicht mehr die Person, die jetzt in dem Fall, das hier ist eine Ausnahme, aber du bist nicht mehr die Person, die vielleicht die fette Exklusivstory hat zum neuen Assassin's Creed oder was weiß ich.
Die ganz guten schnappt er sich dann schon noch selber. Ne? Ja. Wenn dann Witcher 4 kommt, sagt er schon mal, ich glaube, es wird wieder Zeit.
Es ehrt uns aber.
Heiko hat gesagt, Dimi, du machst das. Ja?
Sehr gut.
nein, aber das ist natürlich eine ähnliche Entwicklung. Du bist halt mehr verantwortlich dafür, das, was andere dann umsetzen, zu koordinieren. Und ganz oft ist es auch so, dass man sich fragt, so, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ich habe nur Gespräche geführt, Sachen koordiniert. Ja, die Quest, die ist am Ende so sichtbar, das ist ein Produkt, der Text, da gibt es Kommentare, da gibt es eine Reichweite. Stattdessen habe ich heute nur in, keine Ahnung, Slack oder Teams rumgehangen und getippt.
Ja. Aber mir gibt das also heutzutage echt einen riesigen Kick, wenn ich dann so wie so ein internen Review haben oder so und dass dann die Location oder so von einem Teamkollegen ist und der Review dann gut läuft. Mhm. Ne? Und ich dann sehe, also wie der Designer dahinter halt sich mega freut und sagt, Alter, die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, ist alles geholfen, sich fürs Feedback bedankt, ne, irgendwie. Und man schon das Gefühl hat, dass man da irgendwie jemanden, also ich meine, so zu seinem Glück helfen konnte, sozusagen. Also für mich ist das schon echt ein cooler Teil. Und ich glaube, ich hoffe, dass am Ende des Projektes, wenn alles dann fertig ist, wie wir ja auch jetzt mit Cyberpunk sehen, dass das immer weitergeht, dass
Fun da Fact, wir nehmen dieses Video, glaube ich, gerade auf, während parallel der Stream zu dem überraschenden 2.2 Cyberpunk-Update läuft. Also, er läuft, glaube ich, literally gerade jetzt. Er hat vor 12 Minuten angefangen.
Genau, wir wollten eigentlich ursprünglich eher darüber reden. Wir haben uns aber dann breitschlagen
lassen.
Lass uns doch über das neue Witcher
stattdessen. Was hast du auf deinem
USB-Stick? Der sieht so vergoldet aus. Ist da was Interessantes drauf?
Ja, wir sind ja auch nicht freiwillig. Also wir sind jetzt hier seit 3 Tagen. Bitte helft uns.
Die bleiben jetzt hier.
Die Tür geht erst auf, wenn wir den Gameplay-Review haben, ja.
Nee, aber ich hoffe, dass dann also das gesamte Team da eben entsprechend also die Arbeit sich dann wirklich gelohnt hat für die und auch ich dann sagen kann, so boah, Alter, den Teil, den ich dazu beitragen konnte, können wir nochmal machen.
Ja. Es ist aber, was Dimi sagt, tatsächlich irgendwie ein lustiges Gefühl gerade, weil ungefähr zur gleichen Zeit oder kurz davor, wie ihr zusammen angefangen habt, haben wir beide auch zusammen hier angefangen.
Wir sind ja auch noch alle gleich alt fast.
Ja, ja. Also und haben uns im Laufe der Zeit immer wieder gesehen. Und ich weiß noch damals, als wir uns kennengelernt haben, das war Studiobesuch in Warschau für Witcher 3, das war für mich auch der erste Moment, wo ich so wirklich dachte, okay, das mit diesem Job in Spieleberichterstattung, das wird ja anscheinend gerade wirklich was. Das ist, du bist gerade in Warschau, das ist ein echter Witcher-Entwickler, der dir gerade Witcher 3 zeigt. What the fuck passiert denn hier? Ja. Du hast doch immer dieses Heft gelesen früher als Kind, für das du jetzt, also es ist wild alles.
Deswegen kann ich es vielleicht auch erwähnen, weil diese Banane.
Wir sollten es auflösen, ja? Warum ist
ja.
diese
ja, Banane? Das müsst ihr schon erklären, ja.
weil tatsächlich, das ist so damals, zu dem Zeitpunkt, da war ich der Entwickler, der Maurice Witcher gezeigt hat und wir saßen dann an meinem Schreibtisch rum und haben dann da, ich glaube, wir haben Time of Day, haben so alles geändert, so in Red Engine.
War ja, du bist immer so durch die Welt geflogen und so.
Genau, und hab dir das so gezeigt, wie es aus so Entwicklersicht alles aussieht. Und der gute Fabian Döhler, der in Spirit da ist, auf jeden Fall
der Schurke,
immer
der
hier nicht irgendwie,
Witcher 4 Schurke,
ja, immer ja. begleitet. Der hat halt ein Foto von uns gemacht und ich glaube einfach dann auf meinen Monitor oder so diese Banane gelegt einfach.
Er wollte noch ein Deko-Objekt haben und sie war sehr markant.
Genau, damit Foto. Wir eben auch entsprechend exzentrisch gewirkt haben ja. und so wie wir halt sind. Und um diesen Moment so ein bisschen einzufangen und wir es fangen, so haben wir jetzt 10 Jahre später etwa, diese Banane hier nochmal
mitgebracht. Erst neulich hat mir Google Fotos wieder Remember the Moment, das Bananenfoto ausgespielt, einfach, als weil es ja manchmal das macht.
Ja,
ich remembere ihn immer gerne, weil es, wie gesagt, so einer der Momente war, wo ich so, das läuft ja hier.
Und es war dann die Preview, in der die GameStar gesagt hat, The Witcher Wild Hunt sei keine echte Open World.
Das stimmt
weil
nicht!
Weil es ja zwei Open das Worlds gibt nicht. Statt einer.
Nein, das war Blood and Wine. Meine War's Preview Blood war sehr positiv. Ich finde, das hat irgendwer anders gemacht.
Okay. Heiko, glaube ich.
Das war, ich weiß noch, meine erste Preview war dann zu Hearts of Stone und Leute waren sehr sauer, dass ich zu viel gespoilert habe.
Oh.
Weil ich halt sehr viel über die Vladimir-Quest geredet habe. Aber bei der Erweiterung war halt auch die neue Story das Hauptding. Da konnte ich ja gar nicht so viel erzählen über, was es grundlegend Neues gibt. Es war halt vor allem eine neue Storykette. Also habe ich von der erzählt. Verstehe aber auch rückwirkend so, okay, Leute wollten gar nicht so viel Details über die Geschichte haben.
Mhm. Und genau wegen dieser Kritik sind wir heute ein bisschen knapper.
Ja, ich bin schuld. Aber der Timi hat bestimmt noch Fragen, um euch ein bisschen weiter zum Reden zu kriegen.
Ja, ich würde tatsächlich nochmal da tatsächlich reingehen.
Sehr gut.
Und konkret nachfragen, so fühlt es sich, weil wir haben uns ja kennengelernt bei Cyberpunk und da wart ihr ja sehr, sehr prominent auch in den Präsentationen und so, auch ne, als Frontfiguren von der Entwicklung. Fühlt es sich jetzt, oder inwieweit fühlt sich der Reveal jetzt anders an vom neuen Witcher verglichen mit einem Cyberpunk, verglichen vielleicht mit einem Witcher 3? Gibt es da was, wo ihr sagt, das hat sich sehr, fühlt sich irgendwie anders an, jetzt auch wo ihr die Zeit? Ja. Oder?
Mehr Angst.
Ja, mehr Angst. Ja, vielleicht, weil man so ein bisschen mehr so das Gefühl hat, so selber so drin zu stecken. Aber ich glaube, vieles davon ist halt wirklich so im Backend, ne? Was man vielleicht vordergründig gar nicht so mitbekommt, aber ich merke, wie viel aufgeräumter wir sind. So, also auch hier ist es natürlich so, dass an solchen Trailern und so, das wird halt immer bis zur letzten Minute noch irgendwie geschliffen. Vor allem, wenn man einen hohen Qualitätsanspruch hat, ihr kennt das sicherlich auch selber aus der eigenen Arbeit, dass halt irgendwie irgendwas geht ja doch immer noch. Ne? Und ich meine, jetzt reden wir auch parallel, wie gesagt, über Cyberpunk Patch 2.2 ist es. Mhm. Ja, also ich weiß gerade selber nicht, weil ich an Polaris arbeite. Also irgendwas geht immer noch. Ne? Und dennoch habe ich das Gefühl, dass dieses Mal, ich sag mal, in Sachen Vorbereitung allem da einfach viel früher, viel besser mit allem, also wirklich so gearbeitet und drüber nachgedacht wird. Die Art und Weise, wie wir intern miteinander kommunizieren, ist deutlich aufgeräumter, würde ich sagen, auch zwischen den Abteilungen. Ich merke schon, wie wie sagt man das denn im Deutschen? Also die Lessons.
Lektionen.
Die Lektionen, die wir über die letzten Jahre dann so wirklich so mitgenommen haben, echt also dazu beigetragen haben, dass die Art und Weise, wie wir Spiele entwickeln, deutlich, deutlich glatter und deutlich aufgeräumter ist. Und das macht auf so eine gewisse Art und Weise solche Reveals, also als ob wir jetzt im Plural gesprochen haben, so ein Reveal halt jetzt irgendwie, ne? Ja, es ist jetzt ein Spiel seitdem.
Breaking News Nummer 1.
Ja, ja. Aber er hatte ja auch schon den Phantom Liberty Reveal, der auch schon sicher viel gelernt hatte aus Cyberpunk.
Da war man nervös aus anderen Gründen. Ne? So, aber und hier, das ist auch nervös, weil es natürlich einfach Witcher diese riesige Legacy irgendwie so hat, ne? Und die IP so groß ist. Der Zeitraum seit dem letzten Spiel auch sehr viel länger ist. Aber ich sag mal, dieser Teil, wie wir das jetzt hier alles entwickelt haben, der ist diesmal relativ ruhig in mir, wo ich so denke, okay, ich glaube, wir machen das jetzt richtig gut.
Also ich muss aber auch sagen, es fühlt sich auch tatsächlich aber wie ein bisschen Heimkommen an. Also wir haben beide mit Witcher angefangen. Ja. The Witcher 1 war mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Und dann durfte ich an The Witcher 3 arbeiten, an beiden Expansions. Und ich weiß noch, als wir mit Blood and Wine dann fertig waren, dachte ich mir, aber ich habe doch noch so viele Ideen für The Witcher. Ich könnte noch 1000 Quests machen jetzt gerade. Und jetzt machen wir Cyberpunk. Und zum Beispiel, als wir Cyberpunk angefangen haben, unsere Narrative, die Story-Teams, mussten erstmal so gut in Cyberpunk werden, wie sie schon in The Witcher waren. Und das heißt, wir haben einfach eine Liste gekriegt mit 20 Büchern, die wir lesen mussten, Filmen, die wir schauen mussten. Und es war dann erstmal eine richtige Arbeit, dass wir sagen konnten, okay, jetzt sind wir Experten, was Cyberpunk angeht. Wir haben wirklich alles gelesen, was man lesen muss. Wir haben die Liste ja wirklich immer noch. Ist eine sehr gute Liste. Gute Bücher dabei. 2 waren nicht so gut. Und dann, nach so vielen Jahren Cyberpunk auf einmal wieder Witcher, haben wir uns am Anfang schon gefragt, okay, mal gucken, können wir es denn noch? Mhm. Und natürlich dann nochmal, ich glaube, viele von uns haben dann die Bücher alle nochmal durchgelesen und dann tatsächlich unsere Spiele nochmal gespielt. Und dann haben wir angefangen und auf einmal, es kam einfach zurück. Also es war wirklich
wie Radfahren. Witcher entwickelt ist wie Radfahren. Ja,
genau. Das verlernt man nicht. Genau. Also ich bin jetzt zum Beispiel in meiner Position, ich pitche keine Quest-Ideen mehr, aber wenn es mal sein muss, es läuft einfach quasi so wie früher. Man setzt sich einfach hin, leeres Stück Papier und dann kommt's einfach raus. Und ich glaube, solange das noch geht, ich glaube, solange können wir auch gute Witcher-Spiele machen.
Dann würde ich da noch einhaken, weil ihr auch schon über den besser geplanten Reveal und alles geredet habt. Was könnt ihr schon darüber sagen, was uns dieser Trailer jetzt über den Status des Spiels verrät? Was ich damit meine ist, da kommt ja am Anfang Cinematic Trailer, aber gecaptured auf einer, noch nicht angekündigten RTX-Karte. Das heißt also schon irgendwie, vielleicht nicht in-game, aber in-engine-Assets ist ja damit schon impliziert. Womit man daraus folgern könnte, das ist schon Spielgrafik, das ist ja schon sehr weit. Gleichermaßen wurde neulich erst angekündigt, das Spiel ist jetzt erst vor kurzem in Full Production gegangen.
Vorher Pre-Production.
Wohin man, wenn man den Trailer sieht, könnte man denken, das ist ja ein Gameplay-Trailer, Spiel kommt wahrscheinlich schon bald raus. So, was ist der Status des Spiels? Wie weit ist dieser Trailer Spielgrafik? Was könnt ihr dazu schon sagen?
Jetzt könnt ihr Erwartungsmanagement
betreiben. Genau, was sind vielleicht auch Annahmen, die ihr vielleicht zerstreuen wollt, die
man aus dem Trailer machen könnte? Ja, das ist eigentlich echt gut. Also, weil da haben wir auch nichts zu verbergen. Also es ist ein geprerendeter In-Engine-Trailer, der benutzt tatsächlich Assets, die wir auch im Spiel so haben, hauptsächlich, größtenteils. Ja. Und wir intern reden von der visuellen Qualität, die wir haben, dann so von sogenannten Target Visuals. Ja, also da wären wir gerne am Ende. Jetzt hast du natürlich schon angesprochen, dass wir vor kurzem angekündigt haben, dass das Spiel in Full Production ist. Und da muss man einfach dann zu sagen, dass so ein Spiel natürlich ein unfassbar umfangreiches Projekt ist, vor allem so ein Open-World-Game. Und jetzt mit Full Production erst wirklich dieser Entwicklungszyklus beginnt, indem man so anfängt, ich sag mal, das Spiel wirklich zu bauen. Vorher viel Konzeption, viel Planung und all sowas. Und das ist eben der Bereich, wo halt, ich sag mal, wenn ihr euch einen Hausbau vorstellt, ich bin jetzt kein Architekt oder so,
mein Vater ist Architekt,
ist halt vieles davon, okay, welche Materialien verwendet man, wie soll das Layout aussehen, wo steht das Haus, wer soll drin wohnen und all sowas. Das sind natürlich die ganzen Planungen, die man so dann vorher macht und dann fängt man halt an, vielleicht auch schon das Grundgerüst so zu bauen und jetzt ist es halt wirklich, wo man anfängt, das Haus so als solches, das Bauprojekt wirklich so durchzuführen, ne, und eben zu diesem fertigen Haus so hinzuarbeiten. Diese Trailer ist halt für uns eben auch insofern ganz cool, dass wir halt der Welt und auch uns nochmal verdeutlichen können, wo die Reise hingehen soll, wie alles aussehen soll und wie sich vor allem die Welt und das Geschehen so anfühlen soll, vom Vibe her, vom Feeling her. Ne? Es ist natürlich nicht repräsentativ für tatsächliches Gameplay, weil es halt ein pre-rendered ist, es ist nicht in Echtzeit. Ne? Aber viele der Elemente, die wir drin sehen, sind tatsächlich Sachen, die wir auch gerne im Spiel haben wollen und auch planen zu haben.
Also ich kann so etwas sagen, so ein Trailer ist ja teilweise wichtig für manche Teams, wie jetzt zum Beispiel unser Art-Team, wo wir so schon natürlich in der Pre-Production die Art-Direction festgelegt haben, wie wollen wir denn, dass das Spiel aussieht. Aber dann muss man natürlich auch teilweise einen kleinen Teil haben, wo man dann auch testen kann, okay, was ist denn wirklich dieser Look, den wir haben wollen, so ein gewisser painterly Look. Bei uns ist natürlich immer wichtig, CD Projekt-Spiele, glaube ich, sind auch recht bekannt dafür, dass wir wirklich unseren eigenen Look haben. Jetzt nutzen wir natürlich eine neue Engine, die für viele Spiele dann auch mit einem gewissen Look kommt. Und wir wollten natürlich sagen, okay, es muss aussehen wie ein CD Projekt Witcher-Spiel. Es muss unseren richtigen Look haben. Und ist es dann natürlich teilweise auch wichtig, nicht nur als PR-Marketing, dass ein Trailer toll ist für die Leute, aber auch intern, dass wir dann einfach wirklich ein Stück haben, wo dann unsere Artists sagen können, okay,
Sieht gleich aus und all sowas und wir wollen halt einfach ein bisschen damit auch zeigen, dass man das Ding so pushen kann und auch damit so arbeiten kann, dass es halt seine eigene visuelle Identität hat und das war uns dann eben auch entsprechend sehr wichtig. Da. Ja.
Ja, also man kann auch glaube ich sagen, weil es wurde ja schon von ein paar Leuten gesehen, so ein paar von den Unreal Engine Updates aus den letzten Monaten, wenn man in die Credits guckt, sind auch ein paar Namen dann tatsächlich drin von Leuten aus CD Projekt. Also es ist auch wirklich eine Partnerschaft, die wir da haben mit Epic und ich glaube, wie man sieht, hoffentlich ist eine sehr gute Partnerschaft bisher.
Da muss ich aber jetzt bei Maurice noch ein bisschen, also quasi da reingrätschen, gibt es denn irgendeine Form von Release-Zeitraum, über die ihr schon sprechen könnt? Die nächsten 20 Jahre. Die nächsten.
Also in den nächsten 20 Jahren würde ich persönlich doch hoffen.
Bevor wir in Rente gehen.
Ja, da haben wir unsere Headline. Ja. Witcher 4 erscheint bis 2044. Ja.
Das finde ich eine vernünftige Annahme.
Ja. Okay. Ja. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und uns da schon mal diesen ersten Einblick gegeben habt. Das freut mich immer sehr. Und ich bin sicher, wir sehen uns dann vielleicht zum Gameplay-Reveal nochmal und dann quatschen wir nochmal drüber.
Ja, wir lassen euch ja bis dahin nicht hier
bis
raus.
Bis dahin bleibt ihr nicht hier.
Der Rechner steht aber dann da. Eine Workstation dann.
Ja, das kriegen wir euch. Ja.
Natürlich dir auch. Danke, Maurice, dass du hier warst.
Ja, immer gerne.
Genau. Und das war's von unserer Seite. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von The Witcher 4 denkt. Wir leiten natürlich alle Fragen sofort weiter an CD Projekt. Die Frage ist halt, ob wir die auch beantwortet bekommen. In diesem Sinne, wir sehen uns.
Nur die netten Fragen.